Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
An der Küste von Yucatan gefundenes Manuskript. Am 20. August 1917 habe ich, Karl Heinrich, Graf von Altberg-Ehrenstein, Oberleutnant der Kaiserlichen Deutschen Marine und Kommandant des Unterseebootes U-29, diese Flasche und Aufzeichnungen im Atlantischen Ozean an einen mir unbekannten Ort deponiert, der sich wahrscheinlich bei 20 Grad nördlicher Breite und 35 Grad westlicher Länge befindet, wo mein Schiff auf dem Meeresgrund liegt. Ich tue dies, weil ich den Wunsch habe, der Öffentlichkeit gewisse ungewöhnliche Tatsachen mitzuteilen. Eine Sache, die ich höchstwahrscheinlich nicht überleben werde, um sie persönlich auszuführen, da die mich umgebenden Umstände ebenso bedrohlich wie außergewöhnlich sind und nicht nur die hoffnungslose Verkrüppelung des U-29-Bootes, sondern auch die Beeinträchtigung meines eisernen deutschen Willens und einer höchst verhängnisvollen Weise beinhalten. Am Nachmittag des 18. Juni torpedierten wir, wie nach dem kielfahrenden U-61 per Funk gemeldet wurde, den britischen Frachter Victory New York Liverpool bei 35,16 nördlicher Breite und 28,34 westlicher Länge. Wir erlaubten der Besatzung in Booten auszusteigen, um eine gute Filmaufnahme zu erhalten. Das Schiff sank recht malerisch, mit dem Bug voran, wobei das Heck hoch aus dem Wasser ragte, während der Rumpf senkrecht aus dem Meeresgrund schoss. Unserer Kamera entging nichts und ich bedauere, dass eine so schöne Filmrolle Berlin nie erreichen sollte. Anschließend haben wir die Rettungsboote mit unseren Kanonen versenkt und sind untergetaucht. Als wir gegen Sonnenuntergang an die Oberfläche kamen, fanden wir die Leiche eines Seemannes an Deck, der sich mit den Händen auf seltsame Weise an der Reling festhielt. Der arme Kerl war jung, ziemlich dunkel und sehr gut aussehend, wahrscheinlich ein Italiener oder Grieche und zweifelslos von der Besatzung der Victory. Offensichtlich hatte er auf dem Schiff Zuflucht gesucht, das gezwungen war, sein eigenes zu zerstören, ein weiteres Opfer des ungerechten Angriffskrieges, den die englischen Schweinehunde gegen das Vaterland führen. Unsere Männer durchsuchten ihn nach Souvenirs und fanden in seiner Manteltasche ein sehr merkwürdiges Stück Elfenbein, das den Kopf eines lorbeergekrönten Jünglings darstellte. Mein Offizierskollege, Leutnant Klenze, glaubte, dass das Ding von großem Alter und künstlerischem Wert sei, und nahm es den Männern ab. Wie es jemals in den Besitz eines gewöhnlichen Seemanns kommen würde, das konnten sich weder er noch ich mir vorstellen. Nachdem der Tote über Bord geworfen wurde, ereigneten sich zwei Vorfälle, die für große Unruhen unter der Besatzung sorgten. Die Augen des Mannes waren geschlossen gewesen, aber als man ihn an die Reling zerrte, wurden sie aufgerissen und viele schienen sich einer seltsamen Illusion hinzugeben, dass sie Schmidt und Zimmer, die sich über den Leichnam beugten, unentwegt und spöttisch anstarrten. Der Bootsmann Müller, ein älterer Mann, der es besser gewusst hätte, wenn er nicht ein abergläubisches Ellwässerschwein gewesen wäre, wurde durch diesen Eindruck so erregt, dass er den Leichnam im Wasser beobachtete, und er schwor, dass, nachdem er ein wenig gesunken war, der Leichnam seine Glieder in Schwimmstellung brachte und unter den Wellen nach Süden davonbrauste. Klenz und mir gefiel diese bedauerliche Unwissenheit nicht und wir tadelten die Männer, besonders Müller, dafür streng. Am nächsten Tag kam es durch das Unwohlsein einiger Besatzungsmitglieder zu einer sehr unangenehmen Situation. Sie litten offensichtlich unter der nervlichen Belastung durch die lange Reise und hatten schlecht geträumt. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass sie ihre Schwäche nicht nur vortäuschten, entschuldigte ich sie von ihren Pflichten. Die See war ziemlich rau, sodass wir in eine Tiefe hinabstiegen, in der die Wellen weniger störend sind. Hier war es verhältnismäßig ruhig, trotz einer etwas rätselhaften südlichen Strömung, die wir auf unseren Seekarten nicht erkennen konnten. Das Stöhnen der kranken Männer war ausgesprochen lästig, aber da es den Rest der Mannschaft nicht zu demoralisieren schien, griffen wir nicht zu extremeren Maßnahmen. Unser Plan war es, dort zu bleiben, wo wir waren, und das Linienschiff, das hier, abzufangen, das in den Informationen der Agenten in New York erwähnt wurde. Am frühen Abend stiegen wir an die Oberfläche und stellten fest, dass die See weniger schwer war. Der Rauch eines Schlachtschiffes war am nördlichen Horizont zu sehen, aber unser Abstand und unsere Fähigkeit, unterzutauchen, machten uns sicher. Was uns mehr beunruhigte, war das Gerede vom Bootsmann Müller, das mit fortschreitender Nacht immer wilder wurde. Er war in einem verabscheuungsunwürdigen kindischen Zustand und plapperte von einer Illusion von toten Körpern, die an den unterseeischen Bullaugen vorbeitrieben. Körper, die ihn intensiv anstarrten und die er trotz seiner Bemühungen als solche erkannte, die er bei einigen unserer siegreichen deutschen Heldentaten sterben sah. Er sagte, dass der junge Mann, den wir gefunden und über Bord geworfen haben, ihr Anführer sei. Das, was er sagte, war sehr grausig und abnormal, also legten wir Müller in Ketten und ließen ihn gründlich auspeitschen. Die Männer waren nicht erfreut über diese Strafe, doch Disziplin war notwendig. Wir lehnten auch die Forderung einer von Seemann Zimmer angeführten Delegation ab, den seltsamen, geschnitzten Elfenbeinkopf ins Meer zu werfen. Am 20. Juni wurden die Matrosen Böhm und Schmidt, die am Vortag erkrankt waren, heftig wahnsinnig. Ich bedauerte, dass wir keinen Arzt unter unseren Offizieren hatten, denn deutsche Leben sind kostbar, doch das ständige Schwärmen der beiden über einen schrecklichen Fluch war höchst disziplinwidrig, sodass drastische Maßnahmen ergriffen wurden. Die Besatzung nahm das Ereignis mürrisch hin, aber es schien Müller zu beruhigen, der uns danach keine Schwierigkeiten mehr bereitete. Am Abend entließen wir ihn, und er ging schweigend seiner Arbeit nach. In der darauffolgenden Woche waren wir alle nervös und hielten Ausschau nach der Dacia. Die Spannung wurde durch das Verschwinden von Müller und Zimmer noch verstärkt, die zweifelslos aufgrund der Ängste, die sie zu plagen schienen, Selbstmord begingen, obwohl sie nicht dabei beobachtet wurden, wie sie über Bord sprangen. Ich war froh, Müller los zu sein, denn auch sein Schweigen hatte sich ungünstig auf die Mannschaft ausgewirkt. Jetzt schienen alle zu schweigen, als hätten sie eine geheime Angst. Viele waren krank, doch keiner machte einen Aufstand. Leutnant Klenze litt unter der Belastung und ärgerte sich über die kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Delfinschule, die sich um das U-Boot versammelte. Hinzu kam die zunehmende Intensität der südlichen Strömung, die auf unserer Karte nicht verzeichnet war. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass wir den Dacia ganz und gar verpasst hatten. Solche Misserfolge sind nicht ungewöhnlich und wir waren mehr erfreut als enttäuscht, da unsere Rückkehr nach Wilhelmshaven nun in Ordnung war. Am Mittag des 28. Juni drehten wir nach Nordosten ab und trotz einiger, eher komischer Verwicklungen mit den ungewöhnlichen Massen vor Delfinen, waren wir bald auf dem Weg nach Hause. Die Explosion im Maschinenraum um 14 Uhr kam völlig überraschend. Weder ein Defekt an den Maschinen noch eine Unachtsamkeit der Männer war bemerkt worden, und doch wurde das Schiff ohne Vorwarnung von einem kolossalen Schlag durchgeschüttelt. Leutnant Klenze eilte in den Maschinenraum und fand den Treibstofftank und den größten Teil der Maschine zertrümmert vor. Die Ingenieure, Rabe und Schneider waren auf der Stelle tot. Unsere Lage war sehr ernst geworden, Denn obwohl die chemischen Luftgeneratoren intakt waren und wir die Vorrichtung zum Anheben und Absenken des Schiffes und zum Öffnen der Luken so lange benutzen konnten, wie die Druckluft und die Akkumulatoren reichten, waren wir machtlos. Wir konnten das U-Boot nicht antreiben oder steuern. In den Rettungsbooten nach Rettung zu suchen, hieße, uns in die Hände von Feinden zu begeben, die unvernünftigerweise gegen unsere große deutsche Nation verbittert waren. Und unser Funk hatte seit der Victory-Affäre keinen Kontakt zu einem anderen U-Boot der kaiserlichen Marine herstellen können. Von der Stunde des Unfalls bis zum 2. Juni drifteten wir ständig nach Süden, fast ohne Plan und ohne einem Schiff zu begegnen. Delfine umkreisten noch immer die U-29, was in Anbetracht der zurückgelegten Strecke noch etwas bemerkenswert war. Am Morgen des 2. Juni sichteten wir ein Kriegsschiff unter amerikanischer Flagge und die Männer wurden sehr unruhig in ihrem Wunsch, sich zu ergeben. Leutnant Kletze musste einen Matrosen namens Traube erschießen, der mit besonderer Heftigkeit zu dieser undeutschen Handlung aufforderte. Dies beruhigte die Besatzung für eine Weile und wir tauchten ungesehen unter. Am nächsten Nachmittag tauchte von Süden her ein dichter Schwarm von Seevögeln auf und das Meer begann bedrohlich zu schwanken. Wir schlossen unsere Luken und warteten die Entwicklung ab, bis uns klar wurde, dass wir entweder untertauchen oder von den steigenden Wellen überschwemmt werden mussten. Unser Luftdruck und unsere Elektrizität nahm ab und wir wollten jeden unnötigen Einsatz unserer geringen mechanischen Ressourcen vermeiden. Doch in diesem Fall hatten wir keine Wahl. Wir tauchten nicht weit ab und als sich die See nach einigen Stunden beruhigt hatte, beschlossen wir, an die Oberfläche zurückzukehren. Hier entstand jedoch ein neues Problem, denn das Schiff reagierte trotz aller Bemühungen der Mechaniker nicht auf unsere Anweisungen. Als die Männer durch die Gefangenschaft unter Wasser immer ängstlicher wurden, begannen einige von ihnen wieder über das Elfenbeinlied von Leutnant Klenze zu murmeln, doch der Anblick einer automatischen Pistole beruhigte sie. Wir beschäftigten die armen Teufel so gut wir konnten und bastelten an den Maschinen herum, auch wenn wir wussten, dass es nutzlos war. Klenze und ich schliefen gewöhnlich zu verschiedenen Zeiten. Während ich schlief, brach am 4. Juli gegen 5 Uhr morgens die allgemeine Meuterei aus. Die 6 verbliebenen Matrosenschweine, die ahnten, dass wir verloren waren, waren plötzlich in eine wahnsinnige Wut ausgebrochen, weil wir uns 2 Tage zuvor geweigert hatten, uns dem Yankee-Schlachtschiff zu ergeben und befanden sich in einem Delirium des Fluchens und der Zerstörung. Sie brüllten wie die Tiere, die sie waren, zertrümmerten wahllos Instrumente und Möbel und schrien so unsinnige Dinge wie den Fluch des Elfenbeinbildes und den dunklen, toten Jüngling, der sie ansah und davonschwamm. Leutnant Klenze wirkte wie gelähmt und unfähig, wie man es von einem weichen, weibischen Rheinländer erwarten konnte. Ich erschoss alle Männer. Es war notwendig. Wir warfen die Leichen durch die Doppelluken hinaus und waren alleine in der U-29. Klenze schien sehr nervös und trank viel. Es wurde beschlossen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, indem wir den großen Vorrat an Proviant und den chemischen Sauerstoffvorrat nutzten, der durch die verrückten Eskapaden dieser schweinehungrigen Seeleute nicht gelitten hatte. Unsere Kompasse, Tiefenmesser und andere empfindliche Instrumente waren zerstört, sodass wir von nun an nur noch auf der Grundlage unserer Uhren, des Kalenders und unserer scheinbaren Drift, die wir anhand von Objekten, die wir durch die Bullaugen oder vom Kommandoturm aus erspähen konnten, abschätzen konnten. Glücklicherweise verfügten wir über Akkus, die noch lange genutzt werden konnten, sowohl für die Innenbeleuchtung als auch für den Suchscheinwerfer. Wir warfen oft einen Scheinwerfer um das Schiff herum, sahen aber nur Delfine, die parallel zu unserem eigenen treibenden Kurs schwammen. Ich war wissenschaftlich an diesen Delfinen interessiert, denn obwohl der Delfinus Delphis ein Säugetier ist, das ohne Luft nicht leben kann, habe ich einen der Schwimmer seit 2 Stunden lang genau beobachtet und nicht gesehen, wie er seinen untergetauchten Zustand veränderte. Im Laufe der Zeit stellten Clance und ich fest, dass wir immer noch nach Süden drifteten und dabei immer tiefer sanken. Wir beobachteten die Meeresfauna und Flora und lasen viel zu diesem Thema in den Büchern, die ich für die freien Momente mitgenommen hatte. Ich konnte jedoch nicht umhin, die minderen wissenschaftlichen Kenntnisse meines Begleiters zu bemerken. Sein Verstand war nicht preußisch, sondern er neigte zu Fantasien und Spekulationen, die keinen Wert hatten. Die Tatsache unseres bevorstehenden Todes berührte ihn seltsam, und er betete oft voller Reue über die Männer, Frauen und Kinder, die wir in das Verderben geschickt hatten, wobei er vergaß, dass alles edel ist, was dem deutschen Staat dient. Nach einiger Zeit wurde er merklich unausgeglichen, starrte stundenlang auf sein Elfenbeinbild und spinnte fantasievolle Geschichten über die verlorenen und vergessenen Dinge unter dem Meer. Manchmal begleitete ich ihn als psychologisches Experiment auf seinen Streifzügen und lauschte seinen endlosen, poetischen Zitaten und Erzählungen über versunkene Schiffe. Er tat mir sehr leid, denn ich mag es nicht, einen Deutschen leiden zu sehen. Doch er war kein guter Mann, um mit ihm zu sterben. Ich war stolz auf mich, weil ich wusste, wie das Vaterland mein Andenken verehren würde und wie meine Söhne gelehrt werden würden, Männer wie ich zu sein. Am 9. August entdeckten wir den Meeresboden und schickten einen starken Scheinwerfer darüber. Es war eine weite, hügelige Ebene, die größtenteils mit Algen bedeckt und mit kleinen Muschelschalen übersät war. Hier und da gab es schleimige Objekte mit rätselhaften Konturen, die mit Unkraut bewachsen und verkrustet sind. Bankenfußkrebse, die nach Clances Ansicht alte Schiffe sein mussten, die in ihren Gräbern lagen. Eine Sache verwirrte ihn. Eine Spitze aus festem Material, die an ihrer Spitze fast 4 Fuß über den Meeresgrund hinausragte, etwa 2 Fuß dick mit flachen Seiten und glatten Oberseiten, die sich in einem sehr stumpfen Winkel trafen. Ich nannte den Gipfel ein Stück Felsvorsprung, aber Clance glaubte, Schnitzereien darauf zu erkennen. Nach einer Weile begann er zu zittern und wandte sich ängstlich von der Szene ab, konnte aber keine andere Erklärung geben, als dass er von der Weite, der Dunkelheit, der Abgeschiedenheit, dem Altertum und dem Geheimnis der ozeanischen Abgründe überwältigt war. Sein Verstand war müde, aber ich bin noch immer ein Deutscher und bemerkte schnell 2 Dinge. Die U-29 hielt dem Druck der Tiefsee ausgezeichnet stand, und die eigentümlichen Delfine waren immer noch um uns herum. In einer Tiefe, in der die Existenz hoher Organismen von den meisten Naturwissenschaftlern für völlig unmöglich gehalten wird. Ich war mir sicher, dass ich zuvor unsere Tiefe überschätzt hatte, aber wir mussten trotzdem noch tief genug sein, um diese Phänomene bemerkenswert zu machen. Unsere Geschwindigkeit in Richtung Süden, gemessen am Meeresboden, entsprachen etwa dem, was ich anhand der Organismen, die wir in den höheren Schichten passierten, geschätzt hatte. Er war in dem Kommandoturm und bediente den Suchscheinwerfer, als ich ihn in das Bibliotheksabteil, in dem ich lesen saß, gebunden sah, und sein Gesicht verriet ihn sofort. Ich wiederhole hier, was er sagt, und ich unterstreiche die Worte, die er betonte.
Er ruft. Ich höre ihn. Wir müssen gehen.
Während er sprach, nahm er sein Elfenbeinbild vom Tisch, steckte es ein und ergriff meinen Arm, um mich durch den Niedergang an Deck zu ziehen. Sofort begriff ich, dass er die Luke öffnen und mit mir in das Wasser stürzen wollte. Eine Laune selbstmörderischer und mörderischer Manie, auf die ich kaum vorbereitet war. Als ich ihn zurückhielt und versuchte, ihn zu beruhigen, wurde er immer heftiger und sagte,
»Komm jetzt, warte nicht bis später. Es ist besser zu bereuen und vergeben zu bekommen, als zu trotzen und verurteilt zu werden.«
Dann versuchte ich das Gegenteil von dem, was ich zur Beruhigung gesagt hatte, und sagte ihm, dass er verrückt sei.
»Jämmerlich wahnsinnig«, Wenn ich verrückt bin, dann ist es Gnade. Mögen die Götter mit dem Manne Mitleid haben, der in seiner Gefühlslosigkeit bis zum grässlichen Ende geistig gesund bleiben kann. Komm und sei verrückt, solange er noch Gnade walten lässt.
Dieser Ausbruch schien einen Druck in seinem Gehirn zu lindern, denn als er geendet hat, wurde er viel milder und bat mich, ihn alleine gehen zu lassen. Mein Weg war sofort klar. Er war ein Deutscher, aber nur ein Rheinländer und ein Bürgerlicher. Er war jetzt ein potenzieller, gefährlicher Verrückter. Indem ich seiner selbstmörderischen Bitte nachkam, konnte ich mich sofort von einem befreien, der nicht länger ein Gefährte, sondern eine Bedrohung war. Ich bat ihm, mir das Elfenbeinbild zu geben, bevor er ging, doch diese Bitte rief bei ihm ein so unheimliches Lachen hervor, dass ich sie nicht wiederholte. Danach fragte ich ihn, ob er ein Andenken oder eine Haarlocke für seine Familie in Deutschland zurücklassen wolle, falls ich gerettet werden sollte, aber auch hier lachte er wieder so seltsam. Während er die Leiter hinaufkletterte, ging ich zu den Hebeln und betätigte in angemessenen Zeitabständen die Maschine, die ihn in den Tod schickte. Nachdem ich gesehen hatte, dass er sich nicht mehr im Boot befand, warf ich den Suchscheinwerfer auf das Wasser, um einen letzten Blick auf ihn zu erhaschen. Ich wollte feststellen, ob der Wasserdruck ihn platt drücken würde, wie es theoretisch der Fall sein sollte.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Oder ob der Körper unberührt bliebe, wie bei diesen außergewöhnlichen Delfinen draußen. Es gelang mir jedoch nicht, meinen verstorbenen Gefährten zu finden. Die Delfine waren dicht und undurchsichtig um den Kommandoturm versammelt. An diesem Abend bedauerte ich, dass ich das Elfenbeinbild nicht heimlich aus der Tasche des armen Klenze genommen hatte, als er ging, denn die Erinnerungen daran faszinierte mich. Ich konnte den jugendlichen, schönen Kopf mit der Blätterkrone nicht vergessen, obwohl ich von Natur aus kein Künstler bin. Es tat mir auch leid, dass ich niemanden hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte. Klenz war mir geistig zwar nicht ebenbürtig, aber es war besser als niemand. Ich schlief in dieser Nacht nicht gut und ich fragte mich, wann genau das Ende kommen würde. Ich hatte sicherlich kaum eine Chance auf Rettung. Am nächsten Tag kletterte ich auf den Kommandoturm und begann mit den üblichen Suchscheinwerfererkundungen. In nördlicher Richtung war die Sicht ähnlich wie die an den letzten vier Tagen, seit wir den Grund gesichtet hatten. Doch ich stellte fest, dass die Drift der U-29 weniger schnell war. Als ich den Balken nach Süden schwenkte, bemerkte ich, dass der Meeresboden vor uns in einem deutlichen Gefälle abfiel und an bestimmten Stellen seltsam regelmäßige Steinblöcke aufwies, die wie nach einem bestimmten Muster angeordnet waren. Das Boot senkte sich nicht sofort, um sich der größeren Meerestiefe anzupassen, sodass ich bald gezwungen war, den Suchscheinwerfer so einzustellen, dass er einen scharf nach unten gerichteten Strahl abgab. Durch den abrupten Wechsel wurde ein Kabel unterbrochen, was eine minutenlange Reparatur erforderte. Aber schließlich leuchtete das Licht wieder auf und überflutete das Meerestal unter mir. Ich neige nicht zu Emotionen jeglicher Art, aber mein Erstaunen war sehr groß, als ich sah, was sich in diesem elektrischen Leuchten offenbarte. In der besten Kultur Preußens hätte ich mich nicht wundern müssen, denn sowohl die Geologie als auch die Überlieferungen erzählen uns von großen Verschiebungen in ozeanischen und kontinentalen Gebieten. Was ich sah, war eine ausgedehnte und kunstvolle Ansammlung von Bauruinen, alle von prächtiger, wenn auch nicht klassifizierter Architektur und in verschiedenen Stadien der Erhaltung. Die meisten schienen aus Marmor zu sein, der im Licht des Scheinwerfers weiß schimmerte, und der allgemeine Grundriss war der einer großen Stadt in einem engen Tal mit zahlreichen isolierten Tempeln und Villen in den steilen Hängen darüber. Die Dächer waren eingestürzt und die Säulen zerbrochen, doch es herrschte immer noch ein Hauch von unsterblicher alter Pracht, den nichts auslöschen konnte. Als ich endlich mit dem Atlantis konfrontiert wurde, das ich früher für einen Mythos gehalten hatte, war ich der eifrigste Entdecker. In der Talsohle war einst ein Fluss geflossen, denn als ich die Szene genauer betrachtete, sah ich die Überreste von Brücken und Mauern aus Stein, sowie Marmor. Ich sah Terrassen und Dämmen, die einst grün und schön waren. In meinem Enthusiasmus wurde ich fast so idiotisch und sentimental, der arme Clenz, und bemerkte sehr spät, dass die südliche Strömung endlich aufgehört hatte. Die U-29 konnte sich langsam auf die versunkene Stadt niederlassen, wie ein Flugzeug auf einer Stadt der oberen Erde. Ich bemerkte auch zu spät, dass die Schule der ungewöhnlichen Delfine verschwunden war. Nach etwa 2 Stunden legte das Boot auf einem gepflasterten Platz nahe der Felswand des Tals an. Auf der einen Seite konnte ich die gesamte Stadt überblicken, die sich von der Plaza zum alten Flussufer hinabsenkte. Auf der anderen Seite sah ich mich in verblüffender Nähe mit der reich verzierten und perfekt erhaltenen Fassade eines großen Gebäudes konfrontiert, das offensichtlich ein Tempel war und aus dem massiven Felsen gehauen wurde. Über die ursprüngliche Bauweise dieses gigantischen Bauwerks kann ich nur die Vermutung anstellen, dass die Fassade, die von immenser Größe ist, bedeckt und offenbar eine durchgehende Höhle, Vertiefung ist. Die Fenster sind zahlreich und weit verteilt. In der Mitte gähnt ein großes, offenes Tor, zu dem man über eine beeindruckende Treppe gelangt und das von erlesenen Schnitzereien umgeben ist, die wie reliefierte Bacchanalfiguren aussehen. An erster Stelle stehen die großen Säulen und der Fries, die beide mit Skulpturen von unaussprechlicher Schönheit geschmückt sind. Sie stellen offensichtlich idealisierte pastorale Szenen und Prozessionen von Priestern und Priesterinnen dar, die seltsame Zeremonialgeräte zur Anbetung eines strahlenden Gottes tragen. Die Kunst ist von phänomenaler Vollkommenheit, weitgehend hellenisch, in der Idee und doch seltsam individuell. Sie erweckt den Eindruck einer schrecklichen Antike, als ob es sich um den entferntesten und nicht der unmittelbare Vorfahre der griechischen Kunst handelte. Ich kann auch nicht bezweifeln, dass jedes Detail dieses massiven Erzeugnisses aus dem unberührten Hanggestein unseres Planeten geformt wurde. Es ist offensichtlich ein Teil der Talwand, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das riesige Innere jemals ausgegraben wurde. Vielleicht bildete eine Kaverne oder eine Reihe von Kavernen den Kern. Weder Alter noch Überflutung haben die ursprüngliche Größe dieser schrecklichen Glocke angegriffen, denn eine Glocke muss sie in der Tat sein. Und heute, nach tausenden von Jahren, ruht sie ungetrübt und unantastbar in der endlosen Nacht und Stille einer Meereskluft. Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, die versunkene Stadt mit ihren Gebäuden, Bögen, Statuen und Brücken sowie den kolossalen Tempeln mit seiner Schönheit und seinem Geheimnis zu betrachten. Obwohl ich wusste, dass der Tod nahe war, war meine Neugierde verzehrend und ich warf den Strahl des Suchscheinwerfers in eifriger Suche umher. Der Lichtstrahl erlaubte es mir, viele Einzelheiten zu erkennen, doch er verweigerte mir den Blick auf die klaffende Tür des in den Fels gehauenen Tempels, und nach einiger Zeit schaltete ich den Strom ab, da ich mir bewusst war, dass ich Energie sparen musste. Die Strahlen waren nun merklich schwächer als während der wochenlangen Fahrt, und wie durch den kommenden Lichtentzug verstärkt, wuchs mein Wunsch, die Geheimnisse des Wassers zu erforschen. Ich, ein Deutscher, sollte der Erste sein, der diese uralten Wege beschreitet. Ich fertigte deshalb und untersuchte einen Tiefseetauchanzug aus zusammengefügtem Metall und experimentierte mit den tragbaren Licht- und Luftgeneratoren. Obwohl ich Schwierigkeiten haben sollte, die doppelten Luken alleine zu bedienen, glaubte ich, mit meinem wissenschaftlichen Geschick alle Hindernisse überwinden und tatsächlich persönlich durch die tote Stadt gehen zu können. Am 16. August verließ ich die U29 und bahnte mir mühsam einen Weg durch die zerstörten und schlammverschmierten Straßen zu dem alten Fluss. Ich fand keine Skelette oder andere menschliche Überreste, konnte aber anhand von Skulpturen und Münzen eine Fülle von archäologischen Erkenntnissen gewinnen. Darüber kann ich jetzt nicht sprechen, sondern nur meine Ehrfurcht vor einer Kultur zum Ausdruck bringen, die zur Mittagszeit in voller Pracht erstrahlte, als Höhlenbewohner Europa durchstreiften und der Nil unbeobachtet ins Meer floss. Andere, die sich an dem Manuskript orientieren werden, falls es jemals gefunden werden sollte, müssen die Geheimnisse lüften, die ich nur andeuten kann. Ich kehrte zu dem Boot zurück, als meine elektrischen Batterien schwächer wurden, und nahm mir vor, den Felsentempel am nächsten Tag zu erkunden. Am 17., als mein Drang, dem Geheimnis des Tempels auf die Spur zu kommen, immer stärker wurde, erlebte ich eine große Enttäuschung. Ich stellte fest, dass die Materialien, die zum Auffüllen der tragbaren Lampen benötigt wurden, bei der Meuterei dieser Schweine im Juli zerstört worden sind. Meine Wut war grenzenlos, doch mein deutscher Verstand verbot mir, mich unvorbereitet in ein völlig schwarzes Inneres zu wagen, das sich als die Höhle eines unbeschreiblichen Meeresungeheuers oder als ein Labyrinth von Gängen erweisen könnte, aus dessen Windungen ich mich niemals befreien würde. Alles, was ich tun konnte, war, den schwindenden Suchscheinwerfer der U29 einzuschalten und mit seiner Hilfe die Stufen des Tempels hinaufzugehen und die äußersten Schnitzereien zu studieren. Der Lichtstrahl drang schräg nach oben in die Tür ein, und ich spähte hinein, um zu sehen, ob ich irgendetwas erblicken konnte, doch alles war vergeblich. Nicht einmal das Dach war zu sehen, und obwohl ich ein oder zwei Schritte hineinging, nachdem ich den Boden mit einem Stab geprüft hatte, wagte ich es nicht weiterzugehen. Ich empfand zum ersten Mal in meinem Leben ein Gefühl des Grauens. Ich begann zu begreifen, wie einige der Stimmungen des armen Klenze entstanden waren, denn je mehr mich der Tempel anzog, desto mehr fürchtete ich seine wässrigen Abgründe mit einem blinden und wachsenden Schrecken. Ich kehrte zum U-Boot zurück, schaltete das Licht aus und saß nachdenklich im Dunkeln. Elektrizität muss jetzt für Notfälle aufgespart werden. Samstag, den 18., verbrachte ich in völliger Dunkelheit, gequält von Gedanken und Erinnerungen, die meinen deutschen Willen zu überwinden drohten. Klenze war wahnsinnig geworden und umgekommen, bevor er dieses unheilvolle Überbleibsel einer unheilvollen Vergangenheit erreichte, und er hatte mir geraten, mit ihm zu gehen. Hatte das Schicksal meine Vernunft nur bewahrt, um mich unwiderstehlich in ein Ende zu ziehen, das schrecklicher und unvorstellbar war, als es sich ein Mensch je hätte träumen lassen. Offensichtlich waren meine Nerven schwer strapaziert und ich musste diese Eindrücke von schwächeren Männern abschütteln. Ich konnte Samstagnacht nicht schlafen und schaltete ohne Rücksicht auf die Zukunft das Licht ein. Es war ärgerlich, dass der Strom die Luft und den Proviant nicht aushalten solle. Ich ließ meine Gedanken an Euthanasie wieder aufleben und untersuchte meine automatische Pistole. Gegen Morgen musste ich dann bei eingeschaltetem Licht eingeschlafen sein, denn als ich gestern Nachmittag in der Dunkelheit erwachte, waren die Batterien leer. Ich zündete mehrere Streichhölzer nacheinander an und bedauerte verzweifelt die Unvorsichtigkeit, die uns dazu veranlasst hatte, die wenigen Kerzen, die wir bei uns hatten, längst zu verbrauchen. Nach dem Erlöschen des letzten Streichholzes, das ich zu verschwenden wagte, saß ich ganz still und ohne Licht da. Während ich das unausweichliche Ende betrachtete, gingen mir die vorangegangenen Ereignisse durch den Kopf, und es entstand ein bis dahin schlummernder Eindruck, der einen schwächeren und abergläubigeren Menschen hätte erschaudern lassen. Der Kopf des strahlenden Gottes in den Skulpturen des Felsentempels ist derselbe wie das geschnitzte Stück Elfenbein, das der tote Seemann aus dem Meer mitbrachte. Der Zufall war seltsam, aber ich war ein zu gesunder Denker, um Umstände miteinander zu verbinden, die keinen logischen Zusammenhang zuließen, oder die verhängnisvollen Ereignisse, die von der Victory-Affäre zu meiner jetzigen Lage geführt hatten, auf irgendeine unheimliche Weise zu assoziieren. Da ich mehr Ruhe brauchte, nahm ich ein Beruhigungsmittel und schlief noch ein wenig. Mein nervöser Zustand spiegelte sich in meinen Träumen wieder, denn ich schien die Schreie von Ertrinkenden zu hören und tote Gesichter zu erblicken, die sich gegen die Bullaugen des Schiffes drückten. Unter den toten Gesichtern war das lebendige, spöttische Gesicht des Jungen mit dem Elfenbeinbild. Ich muss vorsichtig sein, wie ich heute über meine Wachen berichte, denn ich bin nicht gefesselt und viele Halluzinationen vermischen sich notwendigerweise mit Tatsachen. Psychologisch ist mein Fall höchst interessant und ich bedauere, dass er nicht von einer kompetenten deutschen Autorität wissenschaftlich beobachtet werden kann. Als ich die Augen öffnete, war mein erstes Gefühl ein übermächtiges Verlangen, den Felsentempel zu besuchen. Ein Verlangen, das jeden Augenblick wuchs, dem ich aber automatisch durch ein Gefühl der Angst zu widerstehen suchte, das in umgekehrter Richtung wirkte. Dann hatte ich den Eindruck von Licht inmitten der Dunkelheit der leeren Batterien und ich schien durch das Bullauge, das sich zum Tempel hin öffnete, eine Art phosphorizierenden Schein im Wasser zu sehen. Dies machte mich neugierig, denn ich kannte keinen Organismus in der Tiefsee, der eine solche Leuchtkraft ausstrahlen konnte. Bevor ich dem nachgehen konnte, kam ein dritter Eindruck, der mich aufgrund seiner Irrationalität und der Objektivität all dessen zweifeln ließ, was meine Sinne aufzeichnen konnten. Es handelte sich um eine akustische Täuschung, eine Empfindung von rhythmischen, melodischen Klängen, wie von einem wilden, aber schönen Gesang oder Chorgesang, der von außen durch die absolut schalldichte Hülle der U29 kam. Überzeugt von meiner psychologischen und nervlichen Abnormität, zündete ich einige Streichhölzer an und schüttete mir eine kräftige Dosis Natriumbromid-Lösung ein, die mich so weit zu beruhigen schien, dass die Illusion des Klanges verschwand. Die Phosphoreszenz jedoch blieb bestehen und ich hatte Mühe, einen kindlichen Impuls zu unterdrücken, zum Bullauge zu gehen und die Quelle zu suchen. Es war erschreckend realistisch und bald konnte ich mit seiner Hilfe die vertrauten Gegenstände um mich herum erkennen, ebenso wie das leere Natriumglas, von dem ich zuvor keinen visuellen Eindruck in seinen jetzigen Standort bekam. Der letzte Umstand machte mich nachdenklich und ich durchquerte den Raum und berührte dieses Glas. Es war tatsächlich an der Stelle, an der ich es zu sehen geglaubt hatte. Jetzt wusste ich, dass das Licht entweder echt war oder Teil einer Halluzination, die so fest und beständig war, dass ich nicht hoffen konnte, sie zu zerstreuen, und so gab ich jeden Widerstand auf und stieg auf den Kommandoturm, um nach der leuchtenden Einrichtung zu suchen. Könnte es sich nicht tatsächlich um ein anderes U-Boot handeln, das die Möglichkeit der Rettung bietet? Es ist gut, dass der Leser nichts von dem, was folgt, als objektive Wahrheit akzeptiert, denn da die Ereignisse über das Naturgesetz hinausgehen, sind sie notwendigerweise die subjektiven und irrealen Schöpfungen meines überforderten Geistes. Als ich den Kommandoturm erreichte, fand ich das Meer im Allgemeinen weit weniger leuchtend vor, als ich erwartet hatte. Es gab keine tierische oder pflanzliche Phosphoressenz und die Stadt, die sich zum Fluss hinabsenkte, war in der Schwärze unsichtbar. Was ich sah, war nicht spektakulär, nicht grotesk oder erschreckend, doch es raubte mir den letzten Rest an Vertrauen in mein Bewusstsein. Die Hügel und die Fenster des unterseeischen Tempels, der in den felsigen Hügel gehauen war, leuchteten in einem flackernden Glanz, wie von einer mächtigen Altarflamme weit im Inneren. Spätere Vorfälle sind chaotisch. Während ich auf die unheimlich beleuchtete Tür und die Fenster starrte, wurde ich von den extravagantesten Visionen heimgesucht. Visionen, die so extravagant waren, dass ich sie nicht einmal erzählen kann. Ich bildete mir ein, Gegenstände im Tempel zu erkennen, sowohl unbewegliche als auch bewegliche, und schien wieder den unwirklichen Gesang zu hören, der mir beim ersten Erwachen zugeflossen war. Über allem schwebten Gedanken und Ängste, die sich um den Jüngling vom Meer und das Elfenbeinbild drehten, dessen Schnitzereien sich auf dem Fries und den Säulen des Tempels vor mir duplizierte. Ich dachte an den armen Klenze und fragte mich, wo sein Leichnam mit dem Bild, das er in das Meer zurückgetragen hatte, ruhte. Er hatte mich vor etwas gewarnt und ich hatte es nicht beachtet, doch er war ein verweichlichter Rheinländer, der bei Schwierigkeiten, die ein Preuß mit Leichtigkeit ertragen könnte, komplett verrückt wurde. Der Rest ist einfach. Meinen Puls, den Tempel zu besuchen und zu betreten, ist nun zu einem unerklärlichen und gebieterischen Befehl geworden, dem man sich letztendlich nicht entziehen kann. Mein eigener deutscher Wille steuert meine Handlungen nicht mehr, und Willkür ist von nun an nur noch in Nebensächlichkeiten möglich. Solcher Wahnsinn war es, der Klenze in den Tod trieb, barhäuptig und ungeschützt im Ozean. Doch ich bin ein Preuße, ein Mann der Vernunft, und ich werde das Wenige, was ich an Willen habe, bis zum Letzten einsetzen. Als ich zuerst sah, dass ich gehen musste, bereitete ich meinen Taucheranzug, meinen Helm und meinen Luftgenerator zum sofortigen Anziehen vor. Ich schreibe diese eilige Chronik in der Hoffnung, dass sie eines Tages die Welt erreichen möge. Ich werde das Manuskript in einer Flasche versiegeln und es dem Meer anvertrauen, wenn ich die U29 für immer verlasse. Ich habe keine Angst, auch nicht vor der Prophezeiung des wahnsinnigen Klenze. Was ich gesehen habe, das kann nicht wahr sein, und ich weiß, dass mein Wahnsinn höchstens zum Ersticken führen wird, wenn mir die Luft ausgeht. Das Licht im Tempel ist eine reine Täuschung und ich werde ruhig wie ein Deutscher in den schwarzen und vergessenen Tiefen sterben. Das dämonische Lachen, das ich höre, während ich schreibe, kommt nur von meinem eigenen, schwächelnden Gehirn. Ich werde also vorsichtig meinen Taucheranzug anziehen und kühn die Stufen zu diesem Urheiligtum hinaufsteigen, diesem stillen Geheimnis unergründeter Gewässer und ungezählter Jahre.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.